Ein herzliches Danke schon euch für das sehr schöne Lied. Es ist immer eine Freude, wenn wir zur Ehre Gottes doch singen und auch musizieren dürfen. Ich freue mich auch, dass ich heute wieder unter euch sein darf, dass ich diesen Tag, nicht nur den Vormittag, sondern auch den ganzen Tag, ich bin schon eingeladen worden zum Mittagessen, mit euch verbringen darf. Es ist immer schön, wenn man diese Gemeinschaft am Sabbat erleben darf. Ich freue mich auch über den Sonnenschein und dass wir diesen Tag doch auch miteinander genießen dürfen und auch wissen dürfen, dass unser Herr mitten unter uns ist, so wie auch jetzt in der Predigt. Wir werden heute miteinander einen biblischen Bericht betrachten, der uns zeitlich gesehen sehr weit in die Vergangenheit zurückversetzt, aber dennoch einen sehr aktuellen Bezug zu unserer Gegenwart und noch mehr für unsere Zukunft haben wird. Schlagen wir dazu auf das 4. Buch Mose und darin das 13. Kapitel. 4. Buch Mose und dort das 13. Kapitel. Als Gott Mose zur Zeit, als das Volk Israel in Ägypten war, herausführen wollte, da hatte er vor, es in ein Land zu bringen, darin Milch und Honig fließt. Ein überaus fruchtbares und herrliches Land. Kurz vor der Einnahme dieses Landes erhielt Mose von Gott den Auftrag, 12 Kundschafter auszusenden, die 40 Tage lang die Beschaffenheit dieses Landes erkunden und nach ihrer Rückkehr dem Volk Israel darüber einen Bericht geben sollten. Die Frage, was waren das für Männer, die Mose dazu hernehmen sollte, lesen wir dazu im 13. Kapitel die Verse 1 bis 3. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sende Männer aus, die das Land Kanaan erkunden, das ich den Israeliten geben will, aus jedem Stamm ihrer Väter je einen Mann, lauter Älteste. Da entsandte Mose aus der Wüste Paran nach dem Wort des Herrn lauter Männer, die Häupter waren unter den Israeliten. Wir erfahren aus diesen 3 Versen, dass es keine gewöhnlichen Männer waren, die Mose für diese wichtige Aufgabe nehmen sollte, sondern lauter Männer, die Häupter unter den Israeliten waren. Aus jedem der 12 Stämme je einen Mann, lauter Älteste. Wir würden heute in unserem Sprachgebrauch vielleicht sagen, es waren 12 Vorsteher oder 12 Präsidenten. In den Versen 4 bis 16 wird dann im Einzelnen darüber berichtet, wie ihre Namen waren und aus welchem Stamm sie kamen. Nun, welchen Auftrag bekamen diese 12 Männer? Lesen wir dazu im Kapitel 13 die Verse 17 bis 20. Als sie nun Mose aussandte, das Land Kanaan zu erkunden, sprach er zu ihnen: Zieht da hinauf ins Südland und geht auf das Gebirge und seht euch das Land an, wie es ist, und das Volk, das darin wohnt, ob's stark oder schwach, wenig oder viel ist, und was es für ein Land ist, darin sie wohnen, ob's gut oder schlecht ist, und was es für Städte sind, in denen sie wohnen, ob sie in Zeltdörfern oder festen Städten wohnen, und wie der Boden ist, ob fett oder mager, und ob Bäume darin sind oder nicht. Seid mutig und bringt mir von den Früchten des Landes mit. Es war aber eben um die Zeit der ersten Weintrauben. Der Auftrag, den die 12 Männer erhielten, beinhaltete 7 Aufgabenstellungen. Erstens, wie steht es mit dem Volk dieses Landes? Ist es stark oder schwach? Sind es wenige oder viele? Wie steht es mit dem Land? Ist es gut oder schlecht? Drittens, wie sind die Städte dieses Landes, in denen die Menschen wohnen, beschaffen? Viertens, wohnen die Menschen mehr in Zeltdörfern oder mehr in befestigten Städten? Fünftens, wie ist der Boden dieses Landes, fett oder mager? Sechstens, gibt es Bäume? Und siebtens, wie steht es mit den Früchten dieses Landes? seid mutig und bringt von den Früchten dieses Landes mit. In den Versen 21 bis 24 wird dann im Detail darüber berichtet, wie der Weg der 12 Kundschafter während ihrer 40-tägigen Erkundungsreise verlief. Diese Verse wollen wir aber jetzt mal überspringen. Als die 40 Tage zu Ende waren, kehrten die 12 Männer um und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Israeliten. Und lesen wir jetzt weiter in den Versen 25 bis 27, wie ihr Bericht ausfiel. Und nach 40 Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um, gingen hin und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Israeliten in der Wüste Paran nach Kadesh und brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Kunde, wie es stand, und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihnen und sprachen: Wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sandet. Es fließt wirklich Milch und Honig darin, und dies sind seine Früchte. Bis hierher hört sich der Bericht der 12 Männer noch sehr gut an. Sie bestätigten, was Gott Mose bei seiner Berufung, das Volk Israel aus Ägypten zu führen, bereits angekündigt hatte. Lassen wir mal den Finger im Kapitel 13 und gehen dazu mal in das zweite Buch Mose, in das Kapitel 3. Zweites Buch Mose, Kapitel 3, und schauen uns da mal den Vers 8 an. Dort heißt es, oder Gott sagt hier: Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Nun gehen wir wieder zurück in das 13. Kapitel des 4. Buches Mose und lesen dort weiter in den Versen 28 und 29. Aber stark ist das Volk, das darin wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß, und wir sahen dort auch Anaks Söhne. Es wohnen die Amalekiter im Südland, die Hethiter und Jebusiter und Amoriter wohnen auf dem Gebirge, die Kanaaniter aber wohnen am Meer und am Jordan. Was für ein großartiger Bericht wäre es doch gewesen, wenn es diese beiden Verse nicht geben würde. Wie begann doch gleich der Vers 28? Aber. Daran wäre ja zuerst auch einmal nichts auszusetzen gewesen, wenn es bei einer ganz neutralen Feststellung geblieben wäre. Denn es gehörte ja zu dem Auftrag der 12 Kundschafter herauszufinden, ob das Volk stark oder schwach ist, ob es wenige oder viele sind, wie die Städte beschaffen sind und wo und wie die Menschen innerhalb dieses Landes leben. Aber gerade hier, an dieser Stelle, scheiden sich die Geister. Die 12 Kundschafter teilen sich in zwei Gruppen. Auf der einen Seite 10 und auf der anderen 2. Eine kleine Minderheit, bestehend aus nur 2 Männern, steht gegen eine große Mehrheit. Lesen wir weiter im Vers 30, wie einer der beiden Männer, der zur Gruppe der Minderheit gehörte, auf die Aussagen der 10, der die Gruppe der Mehrheit bildeten, reagierte. Kaleb aber beschwichtigte das Volk, das gegen Mose murrte, und sprach: Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Kaleb widersprach den 10 nicht. Er widersprach nicht, was sie gesagt hatten, denn die Städte dieses Landes waren ja tatsächlich groß und befestigt. Und dieses Volk, das darin lebte, war sehr stark. Aber Gott hatte Israel das Land verheißen. Darauf vertrauend drängte Kaleb das Volk und sprach: Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. In dem Buch Patriarchen und Propheten auf Seite 368 finden wir dazu folgenden Kommentar. Kaleb aber erfasste die Lage. Unerschrocken verteidigte er das Wort Gottes und tat alles, was in seiner Macht stand, um den bösen Einfluss seiner ungläubigen Begleiter zu entkräften. Für einen Augenblick war das Volk still und lauschte den hoffnungsvollen, mutigen Worten über das gute Land. Aber die anderen 10 unterbrachen ihn und malten die Hindernisse in noch dunkleren Farben als zuvor. Lesen wir dazu weiter im biblischen Bericht des 13. Kapitels in den Versen 31 bis 33. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen: Wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dieses Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen: Das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne, aus dem Geschlecht der Riesen, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Diese Verse machen sehr deutlich, wie weit der Mensch geht, nachdem er erst einmal eine falsche Richtung eingeschlagen hat. In dem Buch Patriarchen und Propheten lesen wir auf Seite 368 dazu: Nachdem diese Männer erst einmal eine falsche Richtung eingeschlagen hatten, widersetzten sie sich hartnäckig erst Kaleb und Josua, dann Mose und schließlich Gott. Jede vorgebrachte Entgegnung machte sie nur noch entschiedener. Sie hatten sich vorgenommen, alle Bemühungen zur Besitzergreifung Kanaans zu verhindern und verzerrten deshalb die Wahrheit, um ihren verderblichen Einfluss zu unterstützen. Sie behaupteten, das Land frisst seine Bewohner. Das war nicht nur eine schlimme Nachricht, sie war auch erlogen und zeigte einen inneren Widerspruch auf. Die Kundschafter hatten berichtet, das Land sei fruchtbar und die Menschen von riesiger Gestalt. All das wäre bei einem solch ungesunden Klima, von dem man sagen könnte, das Land fresse seine Bewohner, schier unmöglich. Aber wenn sich Menschen einmal dem Unglauben ausgeliefert haben, unterstellen sie sich der Herrschaft Satans. Und niemand kann sagen, wie weit der sie dann führen wird. Im 13. Kapitel, Vers 30, und im Kapitel 14 in den Versen Kapitel 2, Vers 26 und 27 wird uns dann mitgeteilt, was die 10 durch die Art ihrer Berichterstattung letztlich beim ganzen Volk bewirkt hatten. Im Kapitel 13, Vers 30 heißt es, dass das Volk gegen Mose murrte. Im Kapitel 14, Vers 2 finden wir dann schon eine Steigerung. Hier lesen wir davon, dass das Volk gegen Mose und Aaron murrte. Und im Kapitel 14 in Versen 26 und 27 erfahren wir dann, gegen wen sich das Murren im eigentlichen Sinne richtete. Lesen wir 26 und 27. Und der Herr redete mit Mose und Aaron und sprach: Wie lange murrt diese böse Gemeinde gegen mich? Ich habe das Murren der Israeliten, womit sie gegen mich gemurrt haben, gehört. Der Prophet Jeremia warnt in seinen Klageliedern die Menschen davor, gegen Gott zu murren. Schlagen wir einmal auf Klagelieder, Kapitel 3, und lesen dort die Verse 39 bis 42. Klagelieder, Kapitel 3, und dort die Verse 39 bis 42. Was murren denn die Leute im Leben? Ein jeder murre wieder seine Sünde. Lasst uns erforschen und prüfen unseren Wandel und uns zum Herrn bekehren. Lasst uns unser Herz samt den Händen aufheben zu Gott im Himmel. Wir haben gesündigt und sind ungehorsam gewesen. Darum hast du nicht vergeben. Christen reißen heute in großen Versammlungen die Hände nach oben, um Gott zu loben und zu preisen. In diesen Versen wird uns aber gesagt, dass Gott nicht nur unsere Hände, sondern auch unser Herz haben möchte. Dies meint, dass jeder ernsthaft seinen Wandel vor Gott erforschen und prüfen und sich in Demut zu ihm bekehren soll. Auch der Apostel Paulus wendet sich im Neuen Testament in seinem Brief an die Gemeinde Philippi gegen die Unart des Murrens, indem er im zweiten Kapitel in den Versen 14 bis 16 das Folgende schreibt. Philipper, Kapitel 2 und dort die Verse 14 bis 16. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt, dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, mir zum Ruhm an dem Tage Christi, sodass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Welche Folgen das ständige Murren gegen Gott letztendlich haben kann, werden wir dann später noch sehen. Wenden wir uns nun dem Bericht der Minderheit zu. Aber als das ganze Volk gegen Mose, Aaron und damit gegen Gott sich erhob, fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor Gott und dem ganzen Volk. Lesen wir dazu im Kapitel 14 die Verse 6 bis 9. 4. Mose und dort Kapitel 14, die Verse 6 bis 9. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jefunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten: Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht ab von dem Herrn und fürchtet euch vor diesem Volk des Landes nicht, denn wir wollen sie wie Brot auffressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Zwei von den Zwölfen, die das Land in Augenschein genommen hatten, urteilten anders. Sie betonten mit Nachdruck: Wir können es überwältigen, und schätzten dabei die Zusage Gottes höher ein als Riesen, ummauerte Städte und eiserne Streitwagen. Wer waren diese zwei? Josua, der Sohn Nuns vom Stamm Ephraim, und Kaleb, der Sohn Jefunnes vom Stamm Juda, waren Männer des Glaubens, die sich nicht auf ihre Kraft und Weisheit stützten, sondern auf die Kraft und Macht ihres Gottes vertrauten, die sie zusammen mit dem Volk Israel ja schon auf vielfältige Weise in der Vergangenheit erfahren hatten. Diese zwei Männer, die sich treu auf die Seite ihres Gottes stellten und für ihn eintraten, als alle anderen sich gegen Gott stellten. Bist du schon einmal für deinen Gott gegenüber einer Mehrheit, die sich gegen ihn stellte, eingetreten? Dazu gehört Mut, denn man weiß ja im Vorfeld nie, wie so eine Sache ausgeht. Im Fall Josua und Kaleb hätte es ihnen fast das Leben gekostet, wenn Gott nicht im letzten Moment für sie eingetreten und sie vor dem ganzen Volk beschützt hätte. Lesen wir dazu im Kapitel 14 die Verse 10 und 11. Aber das ganze Volk sprach, man sollte sie steinigen. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn über der Stiftshütte allen Israeliten. Und der Herr sprach zu Mose: Wie lange lästet mich dieses Volk? Und wie lange wollen sie nicht an mich glauben, trotz all der Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? Wie lange lästert mich dies Volk? Und wie lange wollen sie nicht an mich glauben? Aus menschlicher Sicht kamen alle 12 zuerst mal zum gleichen Ergebnis und auch zur richtigen Einschätzung ihrer Lage. Sie sprachen, wir in unserer menschlichen Kraft vermögen es nicht, dieses Land einzunehmen. Bis zu diesem Punkt waren sich alle 12 noch einig. Wenn Menschen in ihrem Leben zu solch einer Einsicht kommen, dann gibt es für sie zwei Möglichkeiten. Und diese können wir auch in der Handlungsweise dieser 12 Kundschafter erkennen. Während 10 von ihnen nur auf ihre menschliche Begrenztheit schauten und dabei stehen blieben, sahen 2 von ihnen über ihre menschlichen Grenzen hinaus und vertrauten dabei auf die Unbegrenztheit ihres Gottes. Diese Situation erinnert uns an ein Ereignis, das viele Jahre später stattfand, und zwar in den Tagen König Josaphats, als gleichzeitig 3 feindliche Heere miteinander auszogen, um gegen Gottes Volk zu kämpfen. Im 2. Buch der Chronike, im 20. Kapitel, wird davon berichtet, dass König Josaphat in dieser Situation weder auf seine menschliche Weisheit, noch auf sein Kriegsheer, noch auf seine Wagen und Rosse vertraute, sondern im Gebet seine Augen zum Gott des Himmels emporhob und sein ganzes Vertrauen auf seinen Gott im Himmel setzte, der für ihn und das ganze Volk dann auch einen großartigen Sieg errang, der alle menschlichen Vorstellungen in den Schatten stellte. So wie König Josaphat in seiner Zeit, vertrauten auch Josua und Kaleb auf den Gott des Himmels und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten: Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dieses Land bringen, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Als Mose einst die Herrlichkeit Gottes zu sehen begehrte, sprach der Herr zu ihm die folgenden Worte, die wir im 2. Buch Mose, Kapitel 33 und dort im Vers 19 finden. 2. Mose, Kapitel 33 und dort der Vers 19. Und er sprach, oder beziehungsweise Vers 18, und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und der Herr sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So wie Josua, so wie Gott es Mose zugesagt hatte, vertraute auch Josua und Kaleb auf dieses Versprechen, das Gott ihnen gegeben hat. Im Vertrauen auf diese Gnade und auf sein Erbarmen gingen die 2 im Glauben und im Gehorsam gegenüber Gott voran, während 10 im Unglauben und Ungehorsam stehen blieben und gegen Gott murrten und damit auch das ganze Volk in ihre Rebellion gegen Gott mit hineinzogen. Wäre Mose nicht als Vermittler vor Gott für das Volk eingetreten, so hätte der Herr das ganze Volk der Vernichtung preisgegeben. Dies wird uns berichtet in den Versen 12 bis 18 des 14. Kapitels. In den Versen 19 und 20 erfahren wir dann aber, dass der Herr die Bitte Moses um Vergebung erhört hatte. Und Mose sprach zu dem Herrn, so vergib nun die Missetat dieses Volkes nach deiner großen Barmherzigkeit, wie du auch diesem Volk vergeben hast von Ägypten bis hierher. Und der Herr sprach, ich habe vergeben, wie du es erbeten hast. Gott hatte die Sünde dieses Volkes Israels vergeben, aber die Folgen mussten sie tragen. Im 2. Buch Mose lesen wir im Kapitel 34, in den Versen 6 und 7, über dieses Prinzip das folgende. 2. Mose, Kapitel 34 und dort die Verse 6 bis 7. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er rief aus, Herr, Herr, Gott barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der der Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Von den Folgen, die das Volk Israel aufgrund ihrer Rebellion gegen Gott tragen musste, lesen wir dann im vierten Buch Mose, im Kapitel 14, in den Versen 21 bis 23. Viertes Buch Mose, Kapitel 14, und dort die Verse 21 bis 23. Lesen wir noch den Vers 20. Und der Herr sprach, ich habe vergeben, wie du es erbeten hast, aber so wahr ich lebe und alle Welt der Herrlichkeit des Herrn voll werden soll. All die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich getan habe in Ägypten und in der Wüste und mich nun 10-mal versucht und meine Stimme nicht gehorcht haben, von denen soll keiner das Land sehen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe. Auch keiner soll es sehen, der mich gelästert hat. Und weiter im Vers 28 und die folgenden. Darum spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr, ich will mit euch tun, wie ihr vor meinen Ohren gesagt habt. Eure Leiber sollen in dieser Wüste verfallen. Alle, die ihr gezählt seid, vom 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt. Wahrlich, ihr sollt nicht in das Land kommen, über das ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, euch darin wohnen zu lassen, außer Kaleb, dem Sohn Jephunnes, und Josua, dem Sohn Nuns. Eure Kinder aber, von denen ihr sagtet, sie werden ein Raub sein, die will ich hineinbringen, dass sie das Land kennenlernen, das ihr verwerft. Aber eure eigenen Leiber sollen in dieser Wüste verfallen. Und eure Kinder sollen Hirten sein in der Wüste 40 Jahre und eure Untreue tragen, bis eure Leiber aufgerieben sind in der Wüste. Nach der Zahl der 40 Tage, in denen ihr das Land erkundet habt, je ein Tag soll ein Jahr gelten, sollt ihr 40 Jahre eure Schuld tragen, auf dass ihr inne werdet, was es sei, wenn ich die Hand abziehe. Ich, der Herr, habe es gesagt, und wahrlich, das will ich auch tun mit dieser ganzen bösen Gemeinde, die sich gegen mich empört hat. In dieser Wüste sollen sie aufgerieben werden und dort sterben. So starben vor dem Herrn durch eine Plage alle die Männer, die Mose ausgesandt hatte, um das Land zu erkunden. Und die zurückgekommen waren und die ganze Gemeinde gegen ihn zum Murren verleitet hatten, dadurch, dass sie über das Land ein böses Gerücht brachten. Aber Mose, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, blieben am Leben von den Männern, die gegangen waren, um das Land zu erkunden. Im Neuen Testament nimmt der Hebräerbrief in seinem dritten und vierten Kapitel auf dieses Ereignis Bezug und nennt zwei Gründe, die das Volk Israel damals am Einzug in das verheißene Land Kanaan gehindert haben. Schlagen wir dazu auf den Hebräerbrief im Kapitel 3. Und lesen dort die Verse 18 und 19. Hebräer 3 und dort die Verse 18 und 19. Wem aber schwor er, dass sie nicht zu seiner Ruhe kommen sollten, wenn nicht den Ungehorsamen? Und wir sehen, dass sie nicht dorthin kommen konnten, wegen des Unglaubens. Und dann im Kapitel 4 die Verse 6 und 11. Und da es nun bestehen bleibt, dass einige zu dieser Ruhe kommen sollen und die anderen, und denen es zuerst verkündigt ist, nicht dahin gekommen sind, wegen des Ungehorsams. Und dann noch Vers 11. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Was waren die zwei Gründe, die das Volk Israel damals am Einzug in das verheißene Land gehindert haben? Es war ihr Unglaube und ihr Ungehorsam. Ich hatte am Anfang erwähnt, dass wir heute miteinander einen biblischen Bericht betrachten werden, der uns zeitlich sehr weit in die Vergangenheit zurückversetzt, aber dennoch einen sehr aktuellen Bezug zu unserer Gegenwart und noch mehr für unsere Zukunft hat. So wollen wir jetzt einmal darüber nachdenken, was dieser biblische Bericht aus der Zeit Moses, Josuas und Kalebs mit uns heute zu tun hat. Der Vers 11 aus dem 4. Kapitel des Hebräerbriefes spricht nämlich uns, dich und mich hier ganz persönlich an und warnt uns davor, heute nicht den gleichen Fehler zu begehen wie damals das Volk Israel. Hören wir, was der Autor des Hebräerbriefes in seinem ersten Brief an die Korinther im Kapitel 10 in den Versen 10 und 11 dazu schreibt. 1. Korinther und dort im Kapitel 10 die Verse 10 und 11. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Jetzt die Frage an uns. Wo stehen wir heute? Jene standen damals kurz vor den Toren eines irdischen Landes. Wir dagegen heute stehen vor den Toren eines viel besseren, nämlich eines himmlischen Landes. Das damalige Land war vergänglich, aber das zukünftige ist ewig. Das damalige Land konnte erschüttert werden. Das Land aber, das uns erwartet, ist ein Land, das nimmermehr erschüttert werden kann. Darum schreibt der Apostel Paulus auch im Hebräerbrief im Kapitel 12, Vers 28, darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns dankbar sein und zu Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Wie lesen wir hier? Wie es uns gefällt? Nein, wie es ihm gefällt. Und ergänzend dazu lesen wir im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, noch die Verse 10 und 11. Darum, liebe Brüder und Schwestern, liebe Kinder und Jugendliche, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr das tut, werdet ihr nicht straucheln. Und so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. In seiner Empörung hatte das Volk gerufen, ach, dass wir doch in dieser Wüste stürben. Dieser Wunsch ging für die damalige Generation buchstäblich in Erfüllung. Im 14. Kapitel des 4. Buches Mose, in den Versen 28 bis 30, sprach der Herr zu Mose, darum spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr, ich will mit euch tun, wie ihr von meinen Ohren gesagt habt. Eure Leiber sollen in der Wüste verfallen, alle, die ihr gezählt seid von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt. Wahrlich, ihr sollt nicht in das Land kommen, über das ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, außer Kaleb, dem Sohn Jephunnes, und Josua, dem Sohn Nuns. Aus dieser einen Generation durften später nur zwei das verheißene Land betreten. Aber diese zwei, die sich treu auf Gottes Seite stellten, mussten dennoch 40 Jahre lang die Schuld ihrer Brüder mittragen. Es war für sie eine bittere Enttäuschung, doch ohne dagegen aufzubegehren, nahmen sie die göttliche Entscheidung demütig an. Während die anderen, die sich über Gott beklagt hatten und wieder nach Ägypten zurückkehren wollten, nun weinten und jammerten, weil ihnen die damals verachtenden Segnungen nun plötzlich entzogen wurden. Nach 40 Jahren waren die Feiglinge und Empörer in der Wüste umgekommen, aber die gerechten Kundschafter aßen von den Trauben am Bach Eschkol. Jeder empfing nach seinem Glauben. Was der Mensch sät, das wird er letzten Endes auch ernten. Die Ungläubigen hatten ihre Befürchtungen bestätigt gesehen. Trotz Gottes Verheißungen hatten sie behauptet, es sei unmöglich, das Land Kanaan in Besitz zu nehmen. Und sie nahmen es auch nicht in Besitz. Aber die Gott vertrauten und nicht so sehr auf die Schwierigkeiten als vielmehr auf die Stärke des Allmächtigen sahen, betraten das verheißene Land. Was zeichnete diese beiden Männer, Josua und Kaleb, aus, sodass Gott bei sich beschlossen hatte, sie in das verheißene Land zu bringen? In den Versen 22 bis 24 des 14. Kapitels lesen wir darüber Folgendes. Von den Männern, die meiner Stimme nicht gehorcht haben, soll keiner das Land sehen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe. Auch keiner soll es sehen, der mich gelästert hat. Nur mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist und er mir treu nachgefolgt ist, den will ich in das Land bringen, in das er gekommen ist, und seine Nachkommen sollen es einnehmen. Was diese beiden Männer auszeichnete, waren zwei ganz besondere Eigenschaften, die die anderen zehn nicht hatten. Josua und Kaleb hatten einen anderen Geist und sie waren Gott treu nachgefolgt. Von Josua, der später nach dem Tod Moses das Volk Israel in das verheißene Land bringen sollte, lesen wir im 4. Buch Mose im Kapitel 27 im Vers 18 Folgendes. 4. Buch Mose und dort Kapitel 27 und dort der Vers 18. Und der Herr sprach zu Mose: Nimm Josua zu dir, den Sohn Nuns, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hände auf ihn. Die Fortsetzung folgt dann im 5. Buch Mose, Kapitel 34 und dort im Vers 9. 5. Mose, Kapitel 34 und dort im Vers 9. Josua aber, der Sohn Nuns, wurde erfüllt mit dem Geist der Weisheit, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Und die Israeliten gehorchten ihm und taten, wie der Herr es Mose geboten hatte. Was war das für ein Geist, den Josua und Kaleb hatten? Lesen wir, was der Apostel Paulus in seinem Brief an die Korinther im 10. Kapitel in den Versen 1 bis 6 über das Volk Israels zur Zeit ihrer Wüstenwanderung geschrieben hat. 1. Korinther im Neuen Testament, Kapitel 10 und dort in den Versen 1 bis 6. Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind. Und alle sind auf Mose getauft worden durch die Wolke und durch das Meer und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden in der Wüste erschlagen. Das ist aber geschehen uns zum Vorbild, damit wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Von Paulus erfahren wir in diesen Versen, dass kein anderer als Jesus Christus selbst das Volk während der 40-jährigen Wüstenwanderung in der Wolken- und Feuersäule begleitete und sie mit allem Lebensnotwendigen auch versorgte. Und aus der Arbeit des Apostels Paulus erfahren wir, von welchem Geist gottgeweihte Männer geführt werden. Lesen wir dazu in der Apostelgeschichte und dort im Kapitel 16 den Vers 7. Als sie aber nach Mysien gekommen waren, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen. Doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Welcher Geist hatte sie daran gehindert, nach Bithynien zu reisen? Es war der Geist Jesu. Und nun eine Frage für uns zum Nachdenken. Kann es sein, dass dieser andere Geist, den Josua und Kaleb hatten, der Geist Jesu war, der sie in ihren Entscheidungen leitete und ihnen dann auch Mut und Kraft gab, sich treu auf Gottes Seite zu stellen. Wenn dem so ist, von welchem Geist wurden dann die anderen 10 geleitet, der letztendlich dann auch das ganze Volk erfasste? Schauen wir uns dazu an, was im Römerbrief im 8. Kapitel darüber zu lesen ist. Wir hatten ja heute schon einmal den Römerbrief im Kapitel 8 aufgeschlagen, aber an einer anderen Stelle. Dieses Kapitel ist ja in der Lutherbibel überschrieben, das Leben im Geist. In diesem Abschnitt stellt der Apostel Paulus 2 ganz unterschiedliche Lebensweisen uns vor Augen. Zum einen das Leben im Geist und zum anderen das Leben im Fleisch. Lesen wir dazu im 8. Kapitel des Römerbriefes von Vers 5 ab. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Und geistlich gesinnt sein ist das Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag's auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und nun noch die Verse 13 und 14. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Im Vers 8 haben wir gelesen, dass die, die fleischlich sind, Gott nicht gefallen können. Und der Vers 13 bringt zum Ausdruck, dass sie folglich dann auch sterben müssen. Die Parallelstelle dazu ist auch Galater Kapitel 6, die Verse 7 und 8, wo sinngemäß hier das Gleiche zum Ausdruck kommt. 2 wesentliche Kennzeichen finden wir in den Versen 9 und 14. Im Vers 9 sagt uns Paulus, dass fleischlich gesinnte Menschen den Geist Jesu nicht haben und dass diese Menschen dann auch nicht zu Jesus gehören. Und im Vers 14 lesen wir, dass nur die Gotteskinder sind, die sich auch von seinem Geist leiten lassen. Was meint nun Paulus, wenn er davon spricht, dass ein Mensch eine fleischliche Gesinnung hat, die Gott nicht gefallen kann? Schlagen wir dazu auf den Galaterbrief im Kapitel 5 und lesen den Versen 16 bis 21 die Erklärung dazu. Galaterbrief und dort Kapitel 5, die Verse 16 bis 21. Ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als das sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht ererben. Aus diesen Versen wird ersichtlich, dass die Eigenschaft einer fleischlichen Gesinnung sehr vielschichtig sein kann. Vergleicht man sie mit den Eigenschaften des Geistes oder der Gesinnung Jesu, wie wir sie in den Versen 22 und 23 finden, dann wird man sehr schnell merken, dass sie mit ihnen nicht im Einklang stehen. Lesen wir somit weiter ab Vers 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Im Vers 24 haben wir gelesen, dass die, die Christus angehören, ihr Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt haben. Nun eine Frage an euch. Was denkt ihr? Wie oft geschieht das? Einmal? Vielleicht bei unserer Taufe? Oder muss es unter Umständen des Öfteren in unserem Leben geschehen? Der Apostel Paulus schrieb über sein eigenes Leben den kurzen, aber prägnanten Satz, den wir im ersten Brief an die Korinther im 15. Kapitel Vers 31 finden und der nur aus drei Worten besteht. Ich sterbe täglich. Wir sollten uns täglich immer wieder selbst fragen, wessen Geistes Kind bin ich? Regiert mich der Geist Jesu, so wie es bei Josua und Kaleb der Fall war, oder werde ich von meiner fleischlichen Natur beherrscht? Soll in meinem Leben das Fleisch über den Geist oder der Geist über das Fleisch herrschen? Wenn Letzteres in unserem Leben geschehen soll, dann müssen wir uns auch täglich dem Wirken des Geistes Jesu aussetzen und ihm erlauben, die Oberhand über unser Fleisch zu gewinnen. Etwa so, wie es uns auch wiederum der Apostel Paulus über sich selbst in seinem Brief an die Galater im Kapitel 2 und dort im Vers 20 beschreibt. Ich lese hier diesen Vers nach der Schlachterübersetzung. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich möchte schließen mit einem Zitat über Kaleb aus einem Brief von Ellen White aus dem Jahre 1899, das überschrieben ist, Kalebs werden heute gebraucht. In den verschiedenen Zeiten der Geschichte unseres Werkes wären Kalebs sehr vonnöten gewesen. Heute brauchen wir Männer, die absolut treu sind, die dem Herrn bereitwillig nachfolgen. Männer, die nicht schweigen, wenn sie sprechen sollten. Es müssen Männer sein, die fest wie Stahl zu den Grundsätzen stehen. Die nicht danach trachten, sich anmaßend zur Schau zu stellen, sondern demütig mit Gott wandeln. Geduldige, freundliche, gefällige und höfliche Menschen. Es müssen Männer sein, die verstehen, dass die Wissenschaft des Gebetes bedeutet, Glauben zu üben und Werke zu zeigen, die zur Verherrlichung Gottes und zum Wohl seines Volkes dienen. Jesus zu folgen bedeutet eine völlige Bekehrung am Anfang und eine tägliche Wiederholung dieser Bekehrung. Möge Jesus durch seinen Geist uns allen das Verlangen nach einer täglichen Bekehrung zu ihm schenken, damit er uns bei seiner Wiederkunft dann auch zurufen kann, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und ererbe das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Amen. Ja, lieber Herr Jesus, das, was wir soeben gesungen haben, soll ein Bekenntnis sein. Wir flehen zu dir als unseren Schöpfer, Erhalter und Erlöser. Und wir bitten dich ganz besonders um deinen Heiligen Geist, der auch unser Leben erfüllen möge, so wie es auch bei Josua und Kaleb der Fall war. Sie hatten einen anderen Geist. Ja, Herr, sie hatten deinen Geist, der sie in ihren Entscheidungen geleitet hat, der sie auch zu guten Entscheidungen geführt hat. Auch dann, wenn alles Volk gegen sie stand. Aber du standst bei ihnen. Du hast sie nicht allein gelassen. Du bist für sie eingetreten, so wie sie auch für dich eingetreten sind. Herr, du weißt, dass das Mut und Kraft erfordert, in einer Gesellschaft, wo die meisten gegen dich sind. Ob es nun am Arbeitsplatz ist oder in der Nachbarschaft oder vielleicht sogar in der eigenen Familie. Herr, ich bitte dich jetzt für jeden von uns, dass du uns Mut gibst und Kraft, so wie du auch Josua und Kaleb Mut geschenkt hast, für dich einzustehen, für unseren Glauben, der aus deinem Wort kommt. Es ist nicht ein menschliches Wort, sondern es ist dein heiliges Wort, geleitet durch deinen Heiligen Geist, das wir für uns persönlich in Anspruch nehmen wollen, mit dem wir schon so viele Erfahrungen machen durften in unserem Leben. Und wir erleben es täglich, wir haben es auch in den persönlichen Zeugnissen heute Morgen gehört, dass du täglich bei uns bist, am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Ausbildung, wo auch immer. Ja, du bist ein lebendiger Gott, der uns begleiten möchte. Und du möchtest uns auch zu Zeugen machen in dieser Welt, sodass wir so wie Josua und Kaleb eintreten, auch nach dem Zitat, das wir zum Schluss aus dem Geist der Weissagung gehört haben, dass es heute Männer und Frauen bedarf, die für ihren Glauben einstehen, die treu zur Wahrheit stehen, die dich, Herr Jesus, an die erste Stelle setzen und deinen Namen bekennen vor Menschen, die vielleicht den Kopf über dich schütteln. Aber Herr, wir haben auch heute in dem Missionsbericht gehört, es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Wer weiß, ob einer, der heute noch den Kopf schüttelt, morgen sich vielleicht nicht doch zu dir bekehrt. So mach uns zu Lichtern in dieser Welt. Gib uns Kraft und Mut. Herr, wir glauben alle, dass dein Reich bevorsteht und dass du bald kommst in den Wolken des Himmels. Mögest doch du Gnade schenken, dass du dann zu allen von uns sagen kannst, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbe das Reich, das euch von Anbeginn der Welt doch bestimmt war. Mögest du dazu deinen Segen für uns alle schenken. Amen.